NDR Kultur. Glaubenssachen.
Damit die Bibel kein Wortmuseum wird. 20 Jahre Bibel in gerechter Sprache. Eine Sendung von Claudia Janssen.
Lesen Sie täglich in der Bibel? Meine spontane Antwort auf diese Frage lautet nein. Dann halte ich einen Moment inne. Doch. Auf unterschiedliche Weise habe ich täglich mit der Bibel zu tun. Den Tag beginne ich mit dem Hören der Morgenandacht im Radio. Ich unterrichte Neues Testament an einer kirchlichen Hochschule. Verschiedene Bibelausgaben stehen griffbereit auf meinem Schreibtisch. Manche mir wichtigen Verse, wie mein Konfirmationsspruch, begleiten mich schon mein Leben lang. Mein spontanes Nein hängt vielleicht damit zusammen, dass ich mir bei der Frage nach täglichem Lesen in der Bibel eine Person vorstelle, die in einem Lehnstuhl am Ofen sitzt und ein dickes Buch aufgeschlagen vor sich hat. Aktuelle Studien fragen deshalb danach, ob Menschen die Bibel täglich nutzen oder ihr begegnen. Vielleicht bei der Lektüre der Tageslosung, in den Liedern im Chor oder beim Vorlesen aus der Kinderbibel vor dem Zubettgehen? Doch auch auf diese sehr offene Fragestellung antworten nur etwa 1,6% der Gesamtbevölkerung in Deutschland, dass sie täglich der Bibel begegnen. Immerhin sind es weitere 3%, die das einmal in der Woche tun. Über die Hälfte der Befragten nutzen sie hingegen nie. Positiv ist festzuhalten, dass zumindest 4-5% regelmäßig der Bibel begegnen und dieser Wert im Vergleich zu Studien aus den 1980er Jahren auch etwa gleich geblieben ist. Bei einer Gesamtbevölkerung von 84 Millionen sind das fast 4 Millionen Menschen. Antworten auf die Frage, in welcher Form biblische Texte gelesen werden, zeigen, dass auch Jüngere eher zum Buch greifen als zu digitalen Medien. Eine gebundene Bibel oder eine Kinderbibel gibt es tatsächlich auch in vielen nichtkirchlichen Haushalten, als Erbstück von Eltern, Großeltern oder durch ein Geschenk. Eine Bibel kaufen sich die wenigsten selbst. Auch wenn nur wenige regelmäßig Bibel lesen, ist das Interesse an ihr erstaunlich hoch. Wenn 18- bis 24-Jährige befragt werden, sagen sie mehrheitlich, dass sie gerne etwas über die Bibel erfahren wollen. Mit zunehmendem Alter wird das Interesse jedoch weniger. Was hält Menschen davon ab, in der Bibel zu lesen oder sich weiter für sie zu interessieren? Dafür werden eine Reihe von Gründen genannt. Sprache und Umfang seien abschreckend. Ohne Erklärung seien die Texte nicht verständlich. Über 80% sagen, dass sie keinen Grund haben, Bibel zu lesen, weil sie keine Bedeutung für sie und ihr Leben hat. Das erlebe ich auch in meinem Umfeld. Der Bibel wird nicht mehr viel zugetraut. Die Ansicht, dass sie ein wichtiges Kulturgut ist, wird von vielen geteilt. Über Jahrtausende hat sie Menschen und Gesellschaften geprägt, sie wurde in viele Sprachen übersetzt und in der ganzen Welt verbreitet. Mit positiven wie negativen Folgen. Viele Kunstwerke und Lieder sind ohne Kenntnis der biblischen Bezüge nicht zu deuten. Im deutschsprachigen Bereich ist die altertümliche Sprache der Luther-Übersetzung für viele der Klang der Bibel. Der Wortlaut der Weihnachtsgeschichte und es begab sich zu der Zeit, da Quirinius Landpfleger in Syrien war, erzeugt ein Gefühl von Vertrautheit und Fremdheit zugleich. Doch kann die Bibel mehr sein als ein Wortmuseum, das an hohen Feiertagen geöffnet hat? Hat die biblische Tradition noch Relevanz in der Gegenwart? Im US-amerikanischen Kontext scheint das gerade keine Frage zu sein. Zum 250-jährigen Jubiläum der Staatsgründung wurde im April 2026 eine nationale Bibellesung America Reads the Bible durchgeführt. Vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung des Johannes wurde die ganze Bibel öffentlich mit großer medialer Verbreitung vorgelesen. Davon sollte ein Zeichen des Glaubens und der Erneuerung ausgehen. Prominente Personen aus Politik, Kirche und Gesellschaft waren beteiligt, unter anderem der Außenminister, der Verteidigungsminister, der Sprecher des Repräsentantenhauses und sogar der Präsident selbst. Ich war etwas verwundert, als ich hörte, dass er sich einen Text aus dem 7. Kapitel des 2. Buches der Chronik ausgewählt hatte. Ich hatte keine Ahnung, was dort steht, und habe eine Bibel zur Hand genommen und etwas geblättert, bis ich die Verse fand. In den Chronikbüchern wird die Geschichte Israels nacherzählt und vieles aufgenommen, wovon in anderen Schriften schon einmal berichtet wurde. Zweite Chronik 7 enthält ein Gebet des Königs Salomo zur Einweihung des Tempels in Jerusalem. Gott antwortet ihm und spricht:
Wenn dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen.
Immer noch etwas ratlos habe ich nach einer Erklärung für die Bedeutung dieses Verses gesucht. Seit Jahren ist er unter christlichen Nationalisten sehr beliebt und wird auf die aktuelle politische Situation in den USA bezogen. Es folgen Interpretationen und Deutungen. Unter bösen Wegen, von denen Abkehr gefordert wird, verstehen sie offenbar auch Abtreibungsgesetze, Maßnahmen zur Gleichstellung und LGBTIQ-Rechte. Wenn diese wieder abgeschafft werden, so lassen sich Aussagen deuten, wird das Land geheilt und erneut nationale Stärke erlangen. Auf ganz ähnliche Weise werden Texte aus dem Neuen Testament herangezogen, um Kriege zu begründen. In offiziellen Verlautbarungen wurde mit Hilfe von Versen aus der Offenbarung des Johannes der Krieg als Teil des göttlichen Plans gegen das Böse gedeutet. Eine solche Art von Relevanz biblischer Traditionen wünsche ich mir für den deutschen Kontext auf keinen Fall. Nein, mit der Bibel darf der Angriff gegen ein anderes Land nicht begründet werden, vor allem dann nicht, wenn sich die Angreifenden als Vollstrecker eines vermeintlichen göttlichen Plans gegen böse Mächte verstehen. Doch wie kann ich darauf reagieren? Mir liegt die Bibel am Herzen. Ich bin entsetzt, empört und fühle mich zugleich hilflos angesichts dieser politischen Instrumentalisierung der Texte. Es macht doch jedes Eintreten für Gerechtigkeit, für Frieden und gegen die Zerstörung der Schöpfung mit biblischen Argumenten unglaubwürdig. Eine solche drastische Bezugnahme auf die Bibel führt zu der Frage, ob es überhaupt legitim ist, sie auf die aktuelle Situation zu beziehen und das eigene Handeln mit ihr zu begründen. Die Bücher der Chronik wurden Ende des 4. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung geschrieben, die Offenbarung des Johannes um 100 nach Christus. Die amerikanische Regierung bezieht die Worte unmittelbar auf sich selbst, ohne die veränderten Kontexte einzubeziehen. Das Volk Gottes, das in der Bibel das antike Israel meint, sind nun in der Lesart bestimmter politischer Kräfte in den Vereinigten Staaten, nun eben die USA. Die mythologischen Bilder vom Gerichtshandeln Gottes gegen die ungerechte Herrschaft der Mächte stehen in der Zeit des Johannes für das Imperium Romanum. Und nun werden die Vollstrecker des göttlichen Gerichts mit dem US-amerikanischen Militär identifiziert, das seinerseits gegen böse Mächte gewaltsam vorgehen soll. Und doch will ich es mir nicht nehmen lassen, mich von der Kraft biblischer Texte in der Gegenwart leiten zu lassen. Wie kann es gelingen, ihre Relevanz zu betonen, ohne mit ihnen alles, auch Krieg und Gewalt, rechtfertigen zu können? Um ein Urteil darüber treffen zu können, was der biblischen Tradition entspricht und was nicht, braucht es Kriterien. Eine Gemeinsamkeit der jüdischen und der christlichen Tradition ist es, dass Worte der Schrift immer wieder neu gehört und auf die eigene Gegenwart bezogen werden. Allerdings hören dabei nicht alle dasselbe. Deshalb gehört die Diskussion, der engagierte Streit um die angemessene Auslegung dazu. Der jüdische Talmud zeugt davon in besonderer Weise. Auslegungen bedeutender Rabbiner aus unterschiedlichen Jahrhunderten werden nebeneinander gestellt, ohne sie zu bewerten, auch wenn sie kontroverse Ansichten zur Bedeutung des jeweiligen Verses vertreten. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass es nicht die eine richtige Auslegung oder gar nur die eine Botschaft gibt. Die Vielfalt der biblischen Tradition entspricht der Vielfalt der Deutungen. Es geht darum, die eigene Auffassung gut zu begründen und wahrzunehmen, dass es ganz andere Sichtweisen gibt. Biblische Texte sind grundlegend deutungsoffen. Doch bedeutet das keine Beliebigkeit? Es gibt Grenzen dieser Offenheit. Wenn der biblische Text aus seinem Zusammenhang gerissen und für eigene politische Ziele instrumentalisiert wird, ist das nicht mehr legitim. Es ist ein fundamentaler Missbrauch der Bibel, sie einseitig als Waffe im Kampf gegen das vermeintlich Böse zu verwenden. Denn die biblische Tradition lehrt vor allem eines: selbstkritisch das eigene Handeln zu reflektieren und sich nie zu gewiss zu sein, auf der richtigen Seite zu stehen. Und wenn es doch angemessen erscheint, gegen Unrecht mit Gewalt vorzugehen, müssen auch andere Einschätzungen und Gegenargumente gehört und sorgsam abgewogen werden. Um die Stimme der biblischen Tradition hörbar werden zu lassen, braucht es die Stimmen vieler. Bibelauslegung gibt es immer nur im Plural. Deshalb ist es für die christlichen Kirchen bedenklich, dass nur noch so wenige Menschen der Bibel regelmäßig begegnen und sie mit ihrem Alltag verknüpfen. Denn auch für die Kritik am missbräuchlichen Umgang ist es nötig, sie gut zu kennen. Das bedeutet nicht, die ganze Bibel gelesen haben zu müssen und sich in allen Teilen auszukennen. Es geht darum, sich mit biblischen Texten vertraut zu machen und eigene Zugänge zu entdecken, um dann selbstbewusst sagen zu können: Ich verstehe das anders. Aus diesem Grund hat Martin Luther die Bibel, die zuvor in der Kirche in lateinischer Sprache verwendet wurde, auch anhand der hebräischen und griechischen Ausgangstexte ins Deutsche übersetzt. Mündige Christinnen und Christen sollten sie selbstständig lesen können. Die Bibel sollte nicht den Priestern und Wissenschaftlern überlassen werden. Priestertum aller Getauften bedeutete für ihn ganz praktisch, dass alle sie selbst lesen und verstehen können. Deshalb war Bildung für die Reformation so entscheidend. In einem Brief schreibt Martin Luther:
Wenn doch jede einzelne Stadt ihren eigenen Übersetzer oder Dolmetscher hätte, damit dies Buch allein in jedermanns Sprache, Hand, Augen, Ohren und Herzen wäre.
Er hat auf die Sprachkraft der Bibel vertraut und sie in seiner großartigen Übersetzung den Menschen in ihrer Muttersprache eröffnet. Mit eigenen Wortschöpfungen hat er nicht nur die deutsche Sprache bis in unsere Gegenwart grundlegend geprägt, sondern auch Kirche und Gesellschaft. Das Projekt Bibel in gerechter Sprache knüpft an diesen Gedanken an. Nach 5 Jahren intensiver Arbeit wurde am Reformationstag 2006 die neue Übersetzung aller biblischen Schriften der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Titel steht programmatisch für das Gesamtprojekt. Die Übersetzungen wollen dem hebräischen und griechischen Ausgangstext gerecht werden und eine für heutige Menschen verständliche Sprache bieten. Die Vielstimmigkeit der biblischen Texte spiegelt sich in der Vielstimmigkeit der Übersetzenden, die ihrem Buch einen je eigenen Klang verliehen haben. Verbindend für alle Beteiligten war der Gedanke, Gerechtigkeit als roten Faden der biblischen Schriften sprachlich sichtbar zu machen. Zugleich soll Gerechtigkeit auch im Blick auf die Gegenwart der Lesenden ermöglicht werden. Dies bezieht sich zum einen auf das Miteinander der Geschlechter und vor allem auf die vielen biblischen Frauen, die durch den männlichen Plural über Jahrhunderte unsichtbar gemacht wurden. Die Schwestern, die hinter der Bezeichnung Brüder verschwanden, die Prophetinnen, Jüngerinnen, Apostelinnen, Fischerinnen, Hirtinnen, Sklavinnen. Das zweite Kriterium, soziale Gerechtigkeit, stellt eine Übersetzung vor die Herausforderung, den biblischen Alltag sichtbar und die Aktualität der dort verhandelten Fragen auch für gesellschaftliche Diskussionen der Gegenwart deutlich werden zu lassen. So ist es ein Unterschied, ob die Tagelöhner, die auf Arbeit im Weinberg hoffen und in der Mittagshitze auf dem Marktplatz warten, dort müßig stehen oder arbeitslos, wie die Bibel in gerechter Sprache übersetzt. Das dritte Kriterium, Gerechtigkeit gegenüber der jüdischen Herkunft der Schriften und im Gespräch mit JüdInnen heute, eröffnet insbesondere für die Übersetzung des Neuen Testaments wichtige Dimensionen des Verstehens. Jesus und die ersten Nachfolgenden waren jüdisch. Maria, Josef, Petrus und Paulus, sie alle waren jüdisch, haben in dieser Tradition gelebt und gelehrt und sind es zeitlebens geblieben. Wir Menschen aus den anderen Völkern sind erst später zur Gemeinschaft derer hinzugekommen, die auf den Gott Israels vertrauen. Gemeinsam geht es der hebräischen Bibel und dem Neuen Testament darum, Wege aufzuzeigen, der Weisung Gottes, der Tora, zu folgen. In der Wüste, aus einem brennenden Dornbusch heraus, hat sich Gott Mose mit einem Namen vorgestellt, der Leben bedeutet. Ich werde sein, ich bin, ich war. Gott hat einen Eigennamen, der in der hebräischen Bibel mit 4 Konsonanten, dem sogenannten Tetragramm, geschrieben wird. J-H-W-H. Er wurde jedoch seit früher biblischer Zeit nicht mehr ausgesprochen. In den Worten des Vaterunsers hat sich bis in unsere Zeit das Verständnis überliefert, Gottes Namen mit Ehrfurcht zu begegnen. geheiligt werde dein Name. In der hebräischen Bibel gibt es deshalb eine Besonderheit. Überall dort, wo die vier Konsonanten des Gottesnamens stehen, wurden die Vokale eines anderen Wortes eingefügt. Das war der Hinweis, an der Stelle des Namens die Bezeichnung Adonai zu sprechen, eine Anrede, die allein Gott vorbehalten ist. In der jüdischen Tradition gibt es eine Vielzahl weiterer Ehrfurchtswörter. Hashem, das bedeutet der Name, Hamakom, der Ort, der Ewige, der Heilige. In diese Tradition stellt sich die Bibel in gerechter Sprache und erweitert sie um die weiblichen Formen. Die Ewige, die Heilige, die Lebendige. Durch eine Markierung werden die Lesenden darauf aufmerksam gemacht, dass an einer bestimmten Stelle des Bibeltextes der Name Gottes steht. Sie können nun der im Text vorgeschlagenen Wiedergabe des Gottesnamens folgen oder eine der Möglichkeiten wählen, die oben auf der Seite stehen. Diese Kopfzeile durchzieht die ganze Bibel. So wird der Einheit und der Vielfalt biblischen Redens von Gott Ausdruck verliehen. Ich selbst habe im Projekt Bibel in gerechter Sprache mitgearbeitet. Für mich gehört der Umgang mit dem Gottesnamen zum Wichtigsten, was ich in dieser Zeit gelernt habe und was auch nach 20 Jahren ihre bleibende Aktualität ausmacht. Gott steht für Leben und Vielfalt. Alle Beschreibungen Gottes sind Sprachbilder, die jeweils eine Seite dieser Vielfalt zu erfassen vermögen. Die Bezeichnungen Herrscher, Kriegsführer oder König zeigen jeweils nur einen Aspekt. Oftmals in Passagen der Bibel, in denen die Menschen geschlagen, erniedrigt und ohne Hoffnung auf Selbstbestimmung ihr Vertrauen auf einen mächtigen Gott zum Ausdruck bringen. Er soll sie aus dieser Situation retten und ihnen neuen Mut schenken. Neben diesen mächtigen männlichen Bildern erscheint Gott auch mit weiblich gelesenen Eigenschaften, als Mutter, als Amme oder Glucke. An anderen Stellen ist Gott eine feste Burg, eine Quelle, ein Zufluchtsort. Alle, die auf diesen Gott vertrauen, sind eingeladen, sich in diese Tradition hineinzusprechen oder der biblischen Vielfalt eigene Erfahrungsbilder an die Seite zu stellen. Dazu braucht es immer neue Versuche, Texte, die existenzielle Lebenserfahrungen spiegeln, in die eigene Sprache zu übersetzen. Viele biblische Erzählungen, Gebete und Lieder sind im Kontext politischer Konflikte und lebensbedrohlicher Krisen entstanden. Ihrer Hoffnungsspur zu folgen, kann auch heute Menschen stärken und Widerstandskraft wachsen lassen. Ihnen zu begegnen, und das muss nicht nur zwischen zwei Buchdeckeln geschehen, bedeutet, sich in eine Geschichte einzuschwingen, die die eigene Vorstellungswelt übersteigt. In lebendige Traditionen einzutauchen, die schon Generationen vor uns getragen haben. Insbesondere die Psalmen stellen Worte zur Verfügung, wenn Schrecken, Not, Trauer Menschen sprachlos werden lässt. Viele der Erzählungen und ihre Fülle poetischer Bilder erschließen sich nicht im ersten Moment. Deshalb ist es für die Kirche, die Gemeinschaft des Wortes, so wichtig, möglichst vielen Menschen das Gespräch mit der Bibel immer wieder neu zu ermöglichen. Eine Anleitung, wie das geschehen kann, formuliert die Theopoetin Dorothee Sölle. Sie schlägt vor, mit den Psalmen zu beginnen.
Die Psalmen sind für mich eines der wichtigsten Lebensmittel. Ich esse sie, ich trinke sie, ich kaue auf ihnen herum, manchmal spucke ich sie aus und manchmal wiederhole ich mir einen mitten in der Nacht. Sie sind für mich wie Brot. Ohne sie tritt die spirituelle Magersucht ein, die sehr verbreitet unter uns ist und oft zu einer tödlichen Verarmung des Geistes und des Herzens führt. Und so möchte ich als erstes sagen, esst die Psalmen, jeden Tag einen. Vor dem Frühstück oder vor dem Schlafengehen, egal. Haltet euch nicht lang bei dem auf, was ihr komisch oder unverständlich oder bösartig findet. Wiederholt die Verse, aus denen Kraft kommt, die Freiheit, Ja zu sagen oder Nein, vergrößern.
Damit die Bibel kein Wortmuseum wird. 20 Jahre Bibel in gerechter Sprache. Sie hörten eine Sendung von Claudia Janssen. Es sprachen Sonja Tschilowitzki, Martina Kothe und Klaas Christoffersen. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in ARD Sounds. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen zu Tisch, wie gemeinsame Mahlzeiten Kultur und Gastfreundschaft bilden.
NDR Kultur.